Hallo und herzlich willkommen zu Niere2Go, dem Podcast für Nephrologie. Wir präsentieren spannende Themen rund um die Nephrologie und die Menschen, die sie begeistert. Wir, das sind Bernd Hohenstein, eure ModeratorInnen von Niere2Go. Ich freue mich heute sehr, eine absolute Expertin zu einem Thema zu Gast zu haben, zu dem wir in der Nephrologie in den letzten Jahren viel diskutiert haben, aber jetzt einiges an stichhaltigen Daten haben, um doch einige klare Statements machen zu können. Es geht ganz plakativ gesagt darum, ob sich die Nierenleistung im Alter automatisch verschlechtert und die GFR als Zeichen des Alterns absinkt. Differenzierter gesprochen können wir, wenn wir hierauf eine Antwort geben wollen, von physiologischem und pathologischem Altern sprechen. Wir können Geschlechterunterschiede auch im Alter ausmachen und wir können und müssen den Menschen weiterhin, vielleicht gerade auch den alten Menschen, individualisiert betrachten. Also ein reines, ihre Nierenfunktion ist eingeschränkt, das ist normal in ihrem Alter, wird es vermutlich zur Erleichterung vieler NephrologInnen weiterhin nicht geben. Zumindest ich hatte bei den Diskussionen die Sorge, dass ältere Menschen durch neuere Interpretationen der GFR eventuell zu wenig nephrologische Versorgung oder Aufmerksamkeit bekommen könnten. Es ist aber, wie sich heute bestimmt zeigen wird, weiterhin unsere nephrologische Expertise gefragt, wenn es darum geht, Kreatininwerte zu interpretieren. Aber vielleicht hält ja dann doch der Spruch altersentsprechende Nierenfunktion in unseren Alltag Einzug. Und vielleicht hat es auch Vorteile für die PatientInnen. Und wie zu Beginn angekündigt, bekommen wir die Einschätzung zum Altern der Nieren von einer Expertin, die viel auf diesem Gebiet geforscht hat, von Frau Professor Elke Schäffner präsentiert. Schön, dass Sie heute da sind und stellen Sie sich doch gerne einmal unseren ZuhörerInnen vor.
Vielen herzlichen Dank, das möchte ich gerne tun und erstmal hallo in die Runde. Vielen Dank für die nette Begrüßung. Also ihr erreicht mich hier heute an der Charité, Universitätsmedizin Berlin, wo ich seit 2004, ganz schön lange schon, arbeite. Ich bin von Haus aus Nephrologin und bin auch Epidemiologin und bekleide hier eine entsprechende Professur mit dem schönen Titel Nephrologie und Versorgungsforschung.
Ja, für unsere ZuhörerInnen ist es immer ganz spannend, wie unsere einzelnen Gäste da gelandet sind, wo sie jetzt aktuell sind. Kannst du uns vielleicht mal ein bisschen beschreiben, wo hast du angefangen, wie bist du zur Nephrologie gekommen und wie hat es dich dann genau in diesen Forschungsschwerpunkt verschlagen, wo du jetzt bist?
Ja, ich kann gerne ein bisschen was zu meinem Werdegang sagen. Der hat im schönen Freiburg im Breisgau begonnen, also nicht hier in Berlin. Und dass ich dann Internistin werde, war eigentlich relativ schnell nach dem Studium klar. Mein Herz schlug für die Infektiologie oder Gastroenterologie oder Nephrologie, nicht für die Kardiologie. Das fand ich immer ein bisschen zu langweilig. Ich hoffe, ich darf das in dem Rahmen sagen. Und dann ging es allerdings erstmal für eine einige Zeit nach Boston. Da habe ich so ein Clinical Research Fellowship gemacht und mein Interesse an der Epidemiologie entdeckt. Dann schlossen sich wieder 5 Jahre Freiburger Universitätsklinik an, dort in der Nephrologie tatsächlich. Bin aber den USA so treu geblieben und immer wieder rübergefahren und habe dort meinen Master of Science in Epidemiology gemacht an der Harvard School of Public Health. Und dort wirklich die Begeisterung auch für das Fach Epidemiologie tatsächlich entdeckt. So, und dann bin ich mehr oder weniger der Liebe gefolgt nach Berlin und dort auch erstmal in die Nephrologie, habe meine Fachärzte gemacht, den Internisten und den Nephrologen und habe mich dann irgendwann aber aus verschiedenen Gründen dafür entschieden, doch aus der Patientenversorgung auszusteigen vor einigen Jahren und hier am Institut für Public Health der Charité mich quasi niederzulassen, habe aber immer beide Seelen in meiner Brust quasi vereint, indem ich die Nephrologie und die Epidemiologie inhaltlich immer verbunden habe. Geplant war ehrlich gesagt nichts davon. Es ist ein Stück weit passiert und dann habe ich nachadjustiert, sagen wir mal so.
Jetzt ist ja Epidemiologie, Bevölkerungshobby. Seit Covid-19 haben wir ja 80 Millionen Epidemiologen. Aber ich glaube, das, was du machst, ist ja schon nochmal ein bisschen anders. Und vielleicht kannst du es auch mal so ein bisschen skizzieren, was da so deine Aufgaben sind und vielleicht auch das, was dir an diesem Themenfeld so besonders Spaß macht.
Ja, gern. Also wie gesagt, ich bin hier am Institut für Public Health, nachdem ich eben lange in der Nephrologie war, Abteilung Nephrologie, internistische Intensivmedizin war das. Aber das Aufgabengebiet hier umfasst eigentlich in erster Linie wissenschaftliche Tätigkeit, also sehr viel Forschung mit Daten. Das beinhaltet die Studienplanungen, das beinhaltet Datenerhebung und dann eben auch die richtige Auswertung und Interpretation der Daten. Und natürlich habe ich viel Lehrtätigkeit, vor allem im Gebiet der Epidemiologie und Public Health. Das umfasst natürlich dann immer das ganze Portfolio an Betreuung von Masterarbeiten, Promotion und Habilitation. Zusätzlich bin ich im fünften Jahr meine Editor-Tätigkeit für das American Journal of Kidney Diseases, was enorm Spaß gemacht hat und Spaß macht, aber auch enorm viel Zeit kostet. Ich arbeite bei KDIGO mit, bei der CKD-Leitlinie, wird es jetzt auch ein Update geben. So. Und ich bin im Vorstand unserer Fachgesellschaft, richtig.
Also es sind ja viele Sachen, die schon dazu beitragen werden, dass die nephrologische Versorgung sich verbessert und auch die Versorgung von CKD-PatientInnen. Wie denkst du, kann eben deine Tätigkeit dazu beitragen, dass da sich vielleicht so eine gewisse eine Lücke schließt? Vielleicht ist die sind die Patienten ja doch immer noch epidemiologisch auf unserem Gebiet nicht so 100% versorgt oder das Bewusstsein dafür auch nicht da. Welche Daten kann man da generieren, um das eben zu verbessern, würdest du denken?
Also ich glaube, wir haben in Deutschland grundsätzlich sehr viel Nachholbedarf. Also als ich in den USA war und mit Epidemiologie begonnen habe und dann zurückkam nach Deutschland, war ja eigentlich das Wort epidemiologische Forschung besonders in der Nephrologie in Deutschland eher ein Fremdwort. Also in der gesamten nephrologischen Forschungslandschaft gab es das so gut wie gar nicht. Das war sehr grundlagenforschungsorientiert. Und da fehlt so ein bisschen die Tradition in unserem Land und auch die Mentalität. Da können wir, glaube ich, lange drüber reden, warum das so ist. Aber es hat letzten Endes dazu geführt, dass wir keine Register haben in Deutschland. Und wir haben auch das Problem, und das geht jetzt über Deutschland hinaus, dass unsere sehr, sehr komplexen Patientinnen und Patienten ja sehr häufig ausgeschlossen werden aus klinischen Studien, aus Trials, aber auch aus Kohorten, vor allem aus Trials, weil alle so ein bisschen Respekt haben vor der Komplexität dieser Patientinnen und Patienten. Und das gilt für Dialysepatienten, das gilt aber auch für den Patienten, der kurz vor der Dialyse schon steht, ne? Oder noch vor der Dialyse steht. Das heißt, wir haben eine Datenlücke in diesem Bereich, die es gilt zu füllen. Und da, finde ich, haben wir eigentlich auch eine Verpflichtung, diese Datenlücke zu füllen. Und das ist das, was mich auch an der Epidemiologie immer fasziniert hat, zu verstehen, wer wird krank und wer wird nicht krank und warum ist es so. Und wie kann ich Entscheidungen datengestützter treffen und wie kann ich Evidenz generieren und dadurch hoffentlich auch die Versorgungswelt ein Stückchen besser und gerechter machen. Ne? Also wenn man das so auf einen übergeordneten Nenner bringen möchte, für die an dem Gebiet Interesse haben, dann muss man sagen, dass die, wenn man jetzt an Public Health als Entität denkt, dann ist letzten Endes die philosophische Basis hier die soziale Gerechtigkeit, aber die wissenschaftliche Basis, da brauchen sie die Epidemiologie oder brauchen wir die Epidemiologie als Rüstzeug, als technisches und wissenschaftliches Rüstzeug und methodisches Rüstzeug. Und das hat natürlich immer so ein bisschen auch alles eine politische Komponente, was mir persönlich immer ganz gut gefallen hat und was, glaube ich, auch in den heutigen Zeiten von Fake News und so weiter noch eine größere Relevanz bekommen hat.
Und es spielt ja auch für Geschlechtergerechtigkeit eine wichtige Rolle, weil über diese Daten ja schon dieser Gender Health Gap anders beleuchtet wird. Und ich glaube, ja, das ist auch was dir am Herzen liegt, da einfach mehr Gleichheit auch aus Gesichtspunkten herzustellen, die halt in vielen klinischen Trials über viele Jahre vernachlässigt worden sind oder gar nicht berücksichtigt wurden.
Ne? Ja, absolut. Ne? Und da sind wir natürlich sofort wieder bei der Politik. Wir sehen, was Gender Health Gap ist ja ein großes Thema und da wachen wir, glaube ich, jetzt alle erst so ein bisschen auf. Wir sehen Unterschiede in Diagnostik, in Einschätzung der Behandlung und all das geht auch mit Ungerechtigkeiten einher, die uns allen, glaube ich, bisher gar nicht so klar waren. Und da braucht es eben eine strukturierte Datenerhebung, um gegenzusteuern und übrigens auch, damit das Thema nicht so ideologisch besetzt wird. Ich glaube, also das ist mir immer ganz wichtig. Indem wir strukturiert Daten erfassen, indem wir sauber gute Fragestellungen formulieren und Auswahl und Anwendung der richtigen Analysemethoden verstehen und dann auch die Ergebnisse korrekt interpretieren, damit leisten wir einen guten Beitrag. Und all das ist Epidemiologie.
Ja, und das kann total spannend sein, wenn man sich so deine Veröffentlichungen anguckt. Wenn jetzt jemand Interesse hätte, in den Bereich zu gehen vom Nachwuchs, du hast es ja schon ein bisschen angesprochen, wie du es machst. Was würdest du denn raten, wie man herangeht? Auch ins Ausland ein bisschen gehen oder wie kann man da reingehen?
Also auf jeden Fall braucht es eine fundierte methodische Ausbildung. Das ist, glaube ich, klar. Also zum Schnuppern, kann ich gleich ein bisschen Werbung machen, zum Schnuppern empfehlen wir natürlich immer den Kurs auf unserer Jahrestagung der DGFN, Epidemiologie für Kliniker. Aber wer es tatsächlich ernst meint, der braucht ein volles Studium. Und das muss eigentlich auch gar nicht mehr in den USA sein. Jetzt abgesehen von allen Schwierigkeiten in den USA momentan, gibt es auch super Programme hier mittlerweile. Tatsächlich hier an der Charité, wir haben zwei sehr gute Masterprogramme, einen Postgraduierten, für die jetzt eben fertige Ärzte sind zum Beispiel und den Master aufsetzen wollen, aber auch grundständig als Bachelor-Absolventen, aber auch in anderen Orten in Deutschland, ja, Bielefeld, Heidelberg, München und natürlich im Ausland, Niederlande sind super. Wer die Brexit-Folgen nicht scheut, England ist toll, Kanada ist super, also gibt genug Alternativen.
Wir fragen ja immer nochmal unsere Gäste, was sie so machen, wenn sie gerade nicht Epidemiologie machen und nicht in der Vorstandssitzung sitzen. Womit vertreibst du dir denn deine wahrscheinlich auch wieder mal spärliche Freizeit? Weil wir haben ganz selten Gäste da, die sagen, ich habe eigentlich vor allem Freizeit und nur wenig zu tun. Ne?
Ja, das glaube ich, ja, dass das selten ist. Ja, also die Frage nach den privaten Aktivitäten. Also ich habe mir tatsächlich vor ein paar Jahren ein Klavier gekauft und habe wieder angefangen, Klavier zu spielen, was ich früher viel mehr gemacht habe. Komme da aber nicht täglich dazu, aber empfinde das als eine gute Entspannungsmethode tatsächlich. Was ich täglich mache, ist, auch wenn nur kurz, ist Italienisch lernen. Mein Mann ist halb Italiener, hat sich aber bisher konsequent geweigert, mir die Sprache beizubringen. Also habe ich es jetzt selbst in die Hand genommen. Ja, da mache ich gern Yoga und wir lieben die Alpen und das Wandern.
Sehr gut, hört sich gut an. Jetzt habe ich in der Einleitung schon einiges angeteasert und deswegen halte ich es jetzt kurz und bin wirklich einfach gespannt und interessiert, was du uns zum Altern von den Nieren erzählen kannst und vielleicht auch zur Therapie im Alter. Vielleicht kannst du ein bisschen drauf eingehen, wie altern denn Nieren an sich und was ist da physiologisch und was ist vielleicht pathologisch und was haben wir im Studium eigentlich überhaupt nicht gehört und wann fängt das überhaupt an, dass unsere Nieren altern?
Ja, also wo fängt man hier an? Also es gibt eigentlich ganz, ganz gut beschriebene Veränderungen, ne, die sowohl auf strukturelle als auch funktionelle Veränderungen im Laufe des Alters eingehen und auch die physiologische Nierenalterung betreffen. Und diese physiologische Alterung lässt sich insofern eigentlich auch ganz gut abgrenzen von der pathologischen Alterung. Also wenn man mal strukturell schaut, dann ist es mehr oder weniger normal, dass es mit zunehmendem Alter eine Atrophie des Cortex gibt. Es gibt auch, ne, es gibt Rindennarben, es gibt eine fibromuskuläre Dystrophie, es gibt so ein bisschen Kalzifizierung im Parenchym und auch ein bisschen Atherosklerose der Nierenarterien. Dann gibt es vermehrt, also gutartige Zysten. Und es gibt was, was man als fokale globale Glomerulosklerose bezeichnet. Das sollte man nicht verwechseln mit der fokalsegmentalen. Da wissen wir, diese ist ja pathologisch. Und dann sinkt so die Anzahl der Nephronen und Glomeruli mit der Zeit. Also man sagt so, innerhalb von 50 Jahren Alterung verliert man auch ungefähr die Hälfte der Glomeruli-Anzahl. Und die bestehen bleiben, und das ist nochmal wichtig, die hypertrophieren auch nicht bei der physiologischen Alterung. Und dann gibt es natürlich auch noch interstitielle Fibrose und tubuläre Atrophie und so weiter. Aber ich bin ja keine Nierenpathologin. Also ich fühle mich dann wohler in dem Bereich der funktionellen Veränderungen. Und da ist eigentlich nur logisch, wenn man sich klar macht, man verliert die Hälfte der Glomeruli in 50 Jahren, dass sich das auch irgendwo wiederfindet im Verlust der GFR. Und so ist es auch ungefähr ab dem 40. Lebensjahr verliert man Nierenfunktion um so ungefähr 0,7 bis 1 Milliliter pro Minute pro Jahr. Und da muss man auch ein bisschen unterscheiden. Da gibt es natürlich Individuen, die haben ganz viele Begleiterkrankungen, und da kann der Abfall dann durchaus ein bisschen höher sein im Vergleich zu Personen, die ansonsten auch relativ gesund sind. So, das ist die GFR. Anders sieht es aus mit der Proteinurie. Da ist es nicht so, dass es auch einen physiologischen Eiweißverlust gäbe, der im Alter irgendwie auftritt. Ne, Eiweiß im Urin ist immer pathologisch, egal wie alt. Und ebenso wenig gibt es auch so physiologischerweise endokrine Funktionsverluste. Ne, das wäre auch pathologisch, also ein erhöhter Bedarf an EPO zum Beispiel. All das wäre Pathologie. So viel mal in a nutshell, wie man so sagt.
Ja, sehr gut. Das ist für uns zum Einstieg ein guter Überblick, weil da schließt sich natürlich jetzt gleich meine Frage an. Wenn wir übers Leben GFR verlieren, ist es dann überhaupt in Ordnung, dass wir einer Patientin, die 80 Jahre ist, die gleichen Norm-GFR-Bereiche anlegen zur Bewertung ihrer Nierenfunktion? Du hast ja bei der Berliner Initiative-Studie, also kurz BIS, auch Erkenntnisse dazu gewinnen können, genau zu diesen GFR-Verlusten übers Leben hinweg, und hast ja auch schon, glaube ich, mehrfach abgeleitet oder diskutiert, ob man altersentsprechende Normbereiche jetzt irgendwie definieren müsste. Kannst du uns da nochmal vielleicht was dazu sagen?
Ja, gerne. Also für alle die Kohorte nicht kennen, das hast du gerade angesprochen, dass die Berliner Initiative-Studie, die BIS, ist so eine klassische Alterskohorte von ungefähr ein bisschen mehr als 2000 alten, teilweise auch sehr alten Personen. Die mussten 70 sein zu Studienstart, waren im Mittel 80 bei Baseline, und die haben wir über eine Dekade beobachtet und alle 2 Jahre die Nierenfunktion auch wieder geschätzt. Und was wir da sahen, ist, dass sich doch bei dieser populationsbasierten Kohorte die Nierenfunktion mit zunehmendem Alter, dass die nicht schneller abfällt irgendwann, sondern relativ gleichmäßig und auch sehr milde, und sich der Abfall eher so ein bisschen abschwächt gegen Ende. Und viel der Debatte, auf die du anspielst, die wiederum dreht sich um die Interpretation des Verlustes beziehungsweise das Stadium 3a, wenn keine Proteinurie vorliegt. Also Stadium 3a im CKD-Stadiensystem. Und da könnte man sagen, warum jetzt dieses eine Stadium? Das ist in der Tat das Stadium, in dem sich die meisten unserer alten Patienten befinden. Also nicht so ein starker Abfall, aber schon ein deutlicher, bis 45 Milliliter pro Minute, aber keine Albuminurie. Und da wird viel diskutiert, ist das jetzt CKD oder nicht? Und wenn ich jetzt persönlich gefragt werde, dann muss ich zugeben, tue ich mich auch ein bisschen schwer, den allen das Label des Kranken aufzudrücken. Also da finde ich es eigentlich wesentlich logischer, sich Perzentilen anzuschauen und zu schauen, wo sich derjenige in seiner Altersklasse, in seinem Geschlecht befindet im Vergleich zu den anderen. Und somit auch pathologisch von physiologisch eher zu unterscheiden, als so einen ganz fixen Wert, so einen fixen Cut-off zu nehmen, wie wir ihn vom Stadiensystem kennen, in Form dieser 60 Milliliter pro Minute. Ne? Und da passt eigentlich auch dieses Beispiel ganz gut, was du gerade selbst gebracht hast. Habe ich eine 80-jährige Dame mit einer GFR von 55, oder habe ich einen 30-Jährigen mit einer GFR von 60? So, die 80-Jährige wird als krank bewertet, der 30-Jährige als noch gesund. Als Klinikerin würde ich da sagen, ich mache mir eher Sorgen um den 30-Jährigen, obwohl dessen GFR noch bei 60 ist. Der ist ja eigentlich gesund, der ist über dem Cut-off. Ne? So. Und ja, da gab es in den letzten Jahren immer den Vorschlag, also eine große Debatte und im Rahmen dieser Debatte den Vorschlag, das Stadiensystem altersadaptiert auch zu modifizieren tatsächlich. Also grob gesagt, dass man Cut-off-Werte mit zunehmendem Alter eher nach unten rückt, also statt 60, 50 zum Beispiel. Das hat sich jetzt so explizit bei KDIGO nicht durchgesetzt. Wichtig ist nur, dass man sich klar macht, wir reden wirklich immer über das Szenario ohne Proteinurie dabei.
Ja, und ich denke, da kommt es dann natürlich auf unsere klinische Einschätzung auch an. Ich meine, das kennt jeder aus seiner Sprechstundenversorgung. Diese Menschen kontrollieren wir und kontrollieren wir und kontrollieren wir und die bleiben halt immer stabil. Die haben nicht enorm viele Begleiterkrankungen, genau keinerlei Proteinurie. Ja, um die wird sich's auch drehen. Genau, die muss man vielleicht nicht kränker machen, als sie sind. Was jetzt natürlich noch mal im Detail interessant wäre, wie sich da Männer und Frauen unterscheiden. Ich meine, das beachten wir natürlich auch schon bei jungen Menschen. Ein Mann mit 1,90 Meter im Vergleich zu einer Frau. Ich meine, das hängt natürlich auch schon allein von der Körpergröße und von der Muskelmasse, aber auch an sich vom Geschlecht und der Grundausstattung ab, wie ich ein Kreatinin oder ein Cystatin C interpretiere. Was ist da an Geschlechterunterschieden im höheren Alter irgendwie zu beobachten?
Also wir sehen im höheren Alter, auch das, was wir auch im mittleren Alter sehen, Frauen haben eine niedrigere GFR, eben auch im Alter und damit grundsätzlich eine höhere Prävalenz an CKD im Vergleich zu Männern. Ich würde ein angeblich anfügen, da ich mir nicht sicher bin, ob das tatsächlich der Fall ist. Was wir nämlich gleichzeitig sehen, ist, dass Männer einen schnelleren GFR-Verlust haben und häufiger mit der Nierenersatztherapie beginnen und tatsächlich auch eine höhere Mortalitätsrate haben, sowohl vor als auch an der Dialyse im Vergleich zu Frauen. Zum ersten Punkt der höheren Prävalenz, da frage ich mich tatsächlich, ob wir die GFR immer richtig erfassen bei den Frauen. Zum einen haben wir tatsächlich das Biomarkerproblem, Stichwort Kreatinin, Abhängigkeit von der Muskelmasse. Wir sehen, dass wir, wenn wir bestimmte Formen vor allem basierend auf Cystatin C oder der Kombination der beiden Biomarker verwenden, dann automatisch mehr Frauen in gesündere GFR-Kategorien reklassifiziert, also verschoben werden. Und dann gibt es ganz interessante Daten, die sind schon ein bisschen alt, die sind aus JASN, ich glaube 2011 oder 12, aber und haben in meinen Augen auch zu wenig Beachtung gefunden. Und die zeigen, dass es auch auf die Körperzusammensetzung ankommt, die sogenannte Body Composition und da ganz explizit das Total Body Water. Das heißt, wenn man für Total Body Water adjustiert, dann verschwinden auf einmal auch die Unterschiede in der GFR. Sprich, dann haben die Frauen gar nicht eine niedrigere GFR als die Männer. Also insofern würde ich ein großes Fragezeichen machen hinter die immer sich wiederholende Aussage, Frauen hätten eine höhere CKD-Prävalenz. Dass die Männer einen schnelleren Progress haben, das ist, glaube ich, relativ einleuchtend. Und da sind die Daten auch sehr klar. Bei der Prävalenz würde ich ein Fragezeichen machen. So, und dann gibt es natürlich das Thema Biomarker, was du eben schon selber sagtest, ne? Der muskuläre Mann, die muskelarme ältere Dame, das sind beides Klassiker. Da stößt einfach Kreatinin als Biomarker an seine Grenzen und da ist Cystatin C der geeignetere Marker, gerade im Alter eben. Ja, Geschlecht fließt natürlich auch in die Formel mit ein. Wenn allerdings Kreatinin verwendet wird und der Patient oder die Patientin entweder sehr muskulös oder sehr sarkopen ist, dann reicht das eben auch unter Umständen nicht aus. Und da ist, glaube ich, die klinische Einschätzung einfach unersetzbar. Da reicht es nicht, wenn man den Wert nimmt und den Patienten dann entsprechend kategorisiert, sondern da muss ich mir den Patienten einfach anschauen und sehen, was hat er denn für einen Body-Habitus, um dann den Wert selber zu interpretieren. Und ich glaube, da sind wir einfach in der Nephrologie dann gefragt.
Jetzt gibt es ja verschiedene Ansätze, wie man diese verschiedenen Komponenten, die du gerade geschildert hast, auch versucht auszugleichen. Also sprich in den Formelwerken, indem man Dinge neu berechnet. Schon seit Ewigkeiten gibt es neben diesen Schätzformeln, die wir jetzt so üblicherweise verwenden, weil sie halt natürlich dafür gemacht sind, dass ein Labor automatisiert einem eine GFR zurückgibt, sowas wie eine Berechnung der Kreatinin-Clearance nach Cockcroft-Gold, wo wiederum andere Parameter ja auch mit eingehen, zum Beispiel natürlich das Gewicht. Was ist denn jetzt die günstigste Variante? Ihr habt ja selber auch eine Formel entwickelt. Wie macht man es denn jetzt im klinischen Alltag tatsächlich richtig? Denn das, was wir routinemäßig bekommen, Klammer auf, hoffentlich Klammer zu, ist eine EGFR, aber auch selbst das, ich habe heute auch wieder klinische Befunde vor Augen gehabt, da stand dann nur das Kreatinin drauf, weil man nach wie vor sowohl in Kliniken als auch in ambulanten Einrichtungen extra ein Häkelchen setzen muss, wenn man die GFR berechnet haben muss, was ich bis heute nicht verstehen kann. Aber wie macht man es denn jetzt richtig im Alltag?
Ja, das ist eine gute Frage. Die Lage ist ja auch ein bisschen unübersichtlich geworden. Also unsere Formel, die BIS-Formel, weil du auf die angespielt hast oder die erwähnt hast, die ist ja zu einer Zeit entstanden, es war 2011, 12 sowas, da gab es überhaupt keine validierte Formel für alte Patienten. Die MDRD war genau bis 70 validiert und die CKD-Epi von 2009, die wir lange verwendet haben, die hatte auch nicht sehr viele Alte in ihrem Entwicklungssample. Und wir wissen von beiden Formeln, dass sie die GFR im Alter überschätzen. Die MDRD überschätzt sehr stark und die CKD-Epi nicht so stark, aber auch ein bisschen. Und es gab auch noch kein Cystatin C. Insofern fühlten wir uns verpflichtet, dieser größten Population, die wir ja im Prinzip behandeln in der Nephrologie, besser gerecht zu werden und haben die BIS entwickelt. Inzwischen ist viel mehr passiert. Inzwischen hat sich ein Konsortium gebildet, das europäische, also European Kidney Function Consortium, abgekürzt EKFC, welches wir mitbegründet haben und welches Kollegen aus 12 Ländern umfasst, die alle bereitwillig ihre Daten teilen. Und da sind auch Daten unserer Kohorte eingeflossen. Und die Gleichungen, die hier wurden eben auch Gleichungen entwickelt, die EKFC-Gleichungen, sowohl Kreatinin als auch Cystatin C basiert. Und diese Gleichungen, die funktionieren ein bisschen anders. Und da komme ich wieder auf die Perzentilen zurück, die ich eingangs erwähnt habe. Diese Gleichungen, die, wie ich finde, was Elegantes inkorporiert haben, was nämlich der Q-Faktor ist, die werden in meinen Augen Alter und Geschlecht besser gerecht. Sie haben also einen Q-Faktor inkorporiert. Und dieser Q-Faktor, der ist nichts anderes. Es gibt also einen Q-Faktor für Kreatinin und einen für Cystatin C. Und das ist nichts anderes als der Mittelwert dieser Biomarker jeweils in einer gesunden Population. Und das wiederum führt dazu, und da muss ich noch dazu sagen, und sie ist entwickelt für einen großen Altersrange, also von einem zweijährigen Kind tatsächlich bis zu 100 Jahren. Und das führt tatsächlich zu einer präziseren und akkurateren Schätzung der Nierenfunktion, auch mit weniger Verzerrung, also einem kleineren Bias. Und der Vorteil ist, dass ich keine unplausiblen GFR-Sprünge habe, wenn der Patient also von 18, 19 wird oder auch im Alter 70 wird auf einmal. Denn diese unplausiblen GFR-Sprünge, die wir eben hatten, kamen nur zustande, weil ich dann eine neue Gleichung verwendet habe. Also nicht mehr die Gleichung für Kinder, sondern die für Erwachsene oder im höheren Alter dann die BIS zum Beispiel. Und das hat natürlich auch jetzt gerade aus klinischer Sicht einen Riesenvorteil, weil ich nicht mehr groß überlegen muss, und diese Sprünge, die keinen Sinn ergeben biologisch, nicht mehr irgendwie komisch interpretieren muss.
Gut, das heißt, es bietet ein besseres Kontinuum über alle Altersgruppen hinweg und korrigiert sozusagen dann auch für eben altersentsprechende physiologische Veränderungen und hat natürlich große Vorteile. Wo stehen wir mit der Umsetzung mit so einem Ansatz? Oder wo ist die Komplexität? Gibt es eine Komplexität, die sich im klinischen Alltag nicht lösen ließe? Also irgendwelche Parameter, die jetzt man nur vielleicht beim Nephrologen hat und nicht im Labor, anders als bei CKD-EPI? Oder ist das alles eigentlich theoretisch kein Problem?
Also komplex ist es immer, wenn es um Umsetzung geht. Das ist, Implementierung ist nochmal ein anderes Thema. Grundsätzlich sind die Parameter die gleichen. Man braucht wirklich nur Alter, Geschlecht und einen oder beide dieser Biomarker. Auch die Biomarker sind die gleichen. Dieser Q-Faktor hat den Vorteil, dass man theoretisch sogar sein eigenes Q in seiner Klinik berechnen kann, wenn man so möchte. Ja, das ist also auch wirklich ganz gut variabel einsetzbar. Also da besteht überhaupt keine Schwierigkeit. Ich glaube, die Implementierung großflächiger zu bewerkstelligen, das ist immer ein Thema, weil man mit den Labormedizinern reden muss und weil man natürlich generell einen Konsens braucht. Und da sind wir gerade dabei und bekommen, so wie es aussieht, auch eine gute Unterstützung der ERA. Da wird es jetzt ein Papier geben, hoffentlich in den nächsten Monaten, mit dem Ziel, dass es als wirklich europäische Initiative flächendeckender umgesetzt wird. Das ist wahrscheinlich noch ein ganz schöner Weg, aber wir denken, es lohnt sich.
Gut, da kommen ja noch 1000 Gremien zwischendrin, die alle sich einig sein müssen.
So ist es.
Wenn man so da allein an die Labormedizin denkt, die man erstmal wahrscheinlich Influencer-like bearbeiten muss, damit sie was Neues glauben, wird schon noch ein Weg sein. Da hast du natürlich völlig recht. Ja, genau. Also das heißt, das sind auf jeden Fall bessere Varianten in Sicht und das ist, glaube ich, auch hilfreich, weil es natürlich dann auch eine bessere Therapie unserer Älteren und auch Alten, und von denen haben wir ja auch wirklich mehr, und es spricht ja auch die Epidemiologie und die demografische Entwicklung dafür, dass wir mehr ältere Menschen sehen werden müssen, dass wir da adäquater auch mit der Nierenfunktionseinschätzung umgehen können. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Jetzt ist die Frage, ist das aus deiner Sicht ausreichend, wenn man mal auf diese, und das Thema ist ja CKD im Alter, wenn man auf die älteren Menschen guckt und das CKD-Management, ist das der entscheidende Faktor, um mit der Therapie von älteren, Hochbetagten zum Teil besser umzugehen, oder braucht es da noch andere Schritte, die wir heute vielleicht noch besser machen könnten oder einfach systematisch auch im Moment falsch machen?
Ist ja schon ein bisschen suggestiv gefragt, ne? Also uns wird ja immer beigebracht, vollkommen zu Recht, dass wir keine Werte behandeln, sondern tatsächlich die Menschen dahinter. Und so ist es in dem Fall ja genauso. Natürlich reicht der GFR-Wert nicht aus. Und da, glaube ich, werden wir auch nicht von der Pflicht entbunden, mit welcher Formel auch immer, die Werte, die wir bekommen, in den klinischen Kontext einzubetten, den Patienten anzuschauen und ihn zu fragen, wie es ihm geht. Wir kennen alle die Fälle der älteren Patienten, die über lange Zeit stabil sind, auch mit sehr geringer GFR, ja, die so vor sich hintuckern, kann man sagen, über Jahre mit einer GFR von 15, 12, 10. Und da passiert glücklicherweise nicht so viel. Aber das heißt nicht, dass die nicht gerade in dem Bereich sowieso eine regelmäßige, teilweise auch engmaschigere Betreuung bräuchten. Und das heißt auch nicht, dass sie nicht vulnerabel wären. Und da wissen wir auch, ein kleiner Hit, sei das eine Infektion oder der Sturz oder was auch immer, der reicht, um alles sehr, sehr durcheinander zu wirbeln. Das heißt, der klinische Blick und meine Einschätzung als Klinikerin, als Nephrologin, den muss ich haben. Und dazu kommt, dass es darum geht, mit dem Patienten, aber das greift vielleicht jetzt schon ein bisschen vorinhaltlich, ins Gespräch zu kommen und Ziele zu definieren. Ja, wo soll die Reise denn hingehen? Was kann man sich tatsächlich vorstellen für die weitere Versorgung?
Ich denke auch, dass es wichtig ist, gerade bei doch hochgradig eingeschränkter Nierenfunktion über den Tellerrand noch weiter zu gucken. Das sind eben hochbetagte Menschen, da gibt es viel Frailty, da gibt es viel drumherum, was man mit beachten muss, was man in die Erwägung einziehen muss, was man einfach auch adressieren muss, also eben nicht dieses GFR-zentrierte Behandeln, sondern das Drumherum und das Einschätzen, und auch bei einer GFR von 8 Millilitern pro Minute muss nicht zwingend eine Uremie oder eine so weite Uremie bestehen, dass man dialysieren muss. Vielleicht kannst du uns da was zu der Betreuung CKD Stadium 5 bei Hochbetagten sagen, zu dem vielleicht einem konservativen Prozedere. Was hat sich in unserer Denkweise vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen geändert oder von unserem Schwerpunkt auch?
Ja, gerne. Also ich glaube, Perspektivwechsel tut immer gut. Ja, egal wo auf der Welt, in der Politik, auch in der Medizin. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer Geriaterin, mit der wir auch kooperiert haben. Ich habe von der GFR erzählt und unsere Sachen vorgestellt. Und dann hat die sich das alles angehört und gesagt, weißt du was, Elke, wir gucken überhaupt gar nicht auf die GFR. Uns ist wichtig, dass der Patient autonom und so autark wie möglich zu Hause leben kann. Das ist das Ziel, wenn der in die Klinik kommt, so schnell wie möglich nach Hause. Und dann habe ich mir kurz überlegt, ob ich mich jetzt darüber empören soll, dass die GFR nicht so viel wert ist. Aber dachte dann, ja, sie hat ja auch recht. Also ich glaube, dieser Austausch ist genau wichtig, gerade im Alter. Also das heißt, mit anderen Worten, das ganze Bild ist wichtig. Wir müssen uns fragen, wie ist der Verlauf? Ist es ein chronisches Geschehen, was so ganz langsam voranschreitet? Das heißt, dass der Patient relativ gut adaptiert sein wird und genau wie du sagst, wahrscheinlich gar nicht so urämisch ist. Aber manchmal versteckt sich doch mehr dahinter. Und ich glaube, wo wir besser werden können, gerade aufgrund dieser Vulnerabilität, Gebrechlichkeit ist ein Riesenthema bei CKD, genauso wie übrigens Kognition, müssen wir aktiver werden, was dieses Erfragen von Symptomen anbelangt. Also nicht nur einfach geht's gut und das ist in Ordnung dann, wenn genickt wird, sondern wir müssen aktiv nachfragen. Denn viele Symptome, gerade wenn es so schleichend vor sich geht, werden von den Patientinnen und Patienten gar nicht mehr unbedingt so als pathologische Symptome wahrgenommen, bestehen dann aber und gleiten dann doch vielleicht ab in die Uremie. Und dann müssen wir gleichzeitig fragen, wo soll die Reise hingehen? Was sind denn überhaupt die Behandlungsziele? Müssen uns fragen, wie schätzen wir denn die Prognose ein? Und da gibt es super Tools, da gibt es gute Assessment-Tools, die auch nicht ein klares Schwarz-Weiß-Ja-Nein eine Zahl liefern, aber die ein Baustein sind, den es gilt einzubeziehen in einer größeren Einschätzung für den Patienten. Und natürlich die Frage, was will denn die Patientin oder der Patient? Oft sind auch die Angehörigen dabei. Da muss man versuchen zu differenzieren, was die Angehörigen wollen und was der Wunsch des Patienten ist. Und ein benachbartes Thema, was ich eben anschnitt, ist das der Kognition. Das sprengt vielleicht hier ein bisschen den Rahmen, aber wir sehen ja in vielen Studien, wie hoch der Prozentsatz derjenigen unserer Patienten ist, die im Alter mit CKD auch einen Kognitionsverlust oder eine Kognitionseinbuße haben. Das ist dann nicht immer gleich das Vollbild der Demenz, aber das ist häufig mehr, als man so nach den ersten zwei Sätzen vermutet. Und da, glaube ich, könnten wir auch besser werden, indem wir Kognitionen häufiger testen. Das ist natürlich auch nicht immer so leicht, ne, weil man mit einem gewissen Fingerspitzengefühl vorgehen sollte. Aber ich glaube, wir müssen uns klar machen, dass nicht immer alles ankommt von solchen Gesprächen, so wie wir uns das vorstellen. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt.
Das glaube ich sowieso, das ist ein wichtiger Punkt. Da gibt es auch gute Untersuchungen dazu und das trifft nicht nur die CKD-Patienten. Aber vielleicht nochmal darauf abgehoben, gibt's diese Daten, die klar sagen, ja, der CKD-Patient, der Ältere, ist nochmal schlechter als der Patient, der keine CKD hat? Denn ich meine, es ist ja schon so, dass man, glaube ich, gut sagen kann, Alter, also unser Gehirn ist natürlich glaube ich, leistungsfähiges Organ, das natürlich genauso altert wie alle anderen Organe auch. Und Gewohnheit und tägliche Abläufe sichern ja sozusagen, dass Menschen einfach über lange Zeit unbemerkt auch Leistungsfähigkeit im kognitiven Bereich einbüßen können und es fällt nicht auf. Das ist ja das, was wir in der Sprechstunde dann auch sehen und erst beim zweiten und dritten Nachhaken es dann auffällt. Aber die Frage ist, ist es so unterschiedlich zwischen CKD und Non-CKD oder ist dieser maskierte Verlust an Hirnleistungsfähigkeit nicht einfach mal ein grundsätzliches Problem des Älterwerdens?
Also zu beidem ja, würde ich sagen. Es gibt in der Fülle der Studienlage, die wir sehen, auch mit sehr differierenden Prävalenzanzahlen, was die Anzahl derjenigen mit Kognitionseinbuße anbelangt, gibt es aber ein klares Muster und dieses Muster zeigt ein Gefälle. Wir sagen, mit Zunahme der CKD nimmt ganz klar die Demenz zu. Und das explodiert quasi bei Dialysepatienten im hohen Alter oder im höheren Alter. Wir müssen auch gar nicht mal so alt sein, das geht relativ erschreckenderweise so ab 65 auch schon los. Ja, also das kann man, glaube ich, mit großer Gewissheit sagen. Das Problem wird verschärft bei CKD.
Jetzt hast du schon ein bisschen diese Assessment-Tools angesprochen. Kannst du da vielleicht ein bisschen noch was genauer sagen? Und dann ist es ja so, dass KDIGO-Guidelines sind ja internationale Guidelines, auch für Länder, die jetzt vielleicht nicht so eine gute Versorgung, wie wir es glücklicherweise haben, quasi mit aufgreift oder mitversorgt, da wird vielleicht ja nicht so zeitnah eine Guideline zu Behandlung CKD im hohen Alter kommen. Vielleicht kommt da aber was von unserer Fachgesellschaft oder kriegen wir da, glaubst du, in den nächsten Jahren was an die Hand, Leitfaden oder ähnliches, wie wir da alle Punkte beachten und vielleicht unsere Patientinnen im hohen Alter möglichst gut versorgen?
Ja, also vielleicht fange ich mal übergeordnet an, die letzte 2024 CKD-Guideline, also zu Evaluation Management of CKD, hat das erste Mal diesen Life-Course-Gedanken inkorporiert gehabt und hat das eigentlich als übergeordneten Rahmen der Guideline auch beschrieben, mit der Hauptaussage, dass man natürlich, dass One size does not fit all, ist so der Leitsatz. Ne? Wir müssen unsere Einschätzungen, auch dann nachher die Therapiewahlen, immer ein bisschen an dem Alter orientieren. Und was im Alter gut ist oder was im jüngeren Alter gut ist, mag im höheren Alter einfach nicht auch gleichzeitig gut sein. Das ist klar. Um gute Einschätzungen treffen zu können, gibt es eben die sogenannten Assessment-Batterien. Da sehen wir, dass Gebrechlichkeit, das fiel ja hier schon mehrfach, im Rahmen von CKD eine riesige Rolle spielt. Also es ist nicht nur die Kognition, das ist auch die Gebrechlichkeit. Da ist die Kognition manchmal mit dabei. Aber die Gebrechlichkeit an sich, die man ja ganz gut messen kann, die kann man inzwischen auch kodieren als Syndrom, die spielt eine riesige Rolle. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die zu erfassen. Das bekannteste ist der Score nach Linda Fried. Es gibt einen nach Rockwood. Es gibt auch so einen Clinical Frailty Scale. Das ist im Grunde, manche fragen dann, was soll ich denn verwenden? Ich sage dann immer, das ist eigentlich total egal. Ja, das ist eher akademisch. Hauptsache, man verwendet was. Und das braucht vielleicht auch gar nicht so viel Zeit. Es gibt auch die sogenannten 4 Fs. Ja, ich hoffe, die fallen mir jetzt auf die Schnelle ein. Das ist Forgetfulness, Fall, Frailty und Function, glaube ich, war Nummer 4. Und das kann man auch mal bei einer Visite so gedanklich mitlaufen lassen. Was tatsächlich gut funktioniert, ist die uns bekannte Surprise Question. Ja, wie erstaunt, also überrascht wäre ich denn, wenn die Patientin vor mir im nächsten Jahr nicht mehr lebt? Da gibt es eine sehr hohe Korrelation tatsächlich mit der Sterblichkeit. Und dann gibt es andere, es gibt den Karnofsky-Index, es gibt den Charlson Comorbidity-Index. Es gibt eigentlich relativ viele Hilfsmittel, die auch nicht so lange dauern und die mir persönlich jetzt als der behandelnden Ärztin helfen, ein Stück weit einzuschätzen, wie es um die Patientin steht. Das ist nie eine 100% Garantie, das wissen wir, das haben wir sowieso fast nie in der Medizin. Aber es hilft auch in der Entscheidungsfindung, mit der Patientin und dem Patienten gemeinsam zu überlegen, ist die Dialyse, wenn es soweit ist, tatsächlich das beste Verfahren. Ne? Denn um solche Entscheidungen geht es dann tatsächlich bei sehr eingeschränkter GFR. Und da muss ich immer sagen, da muss man genau hinhören und sich anschauen, über wen spricht man. Und da spricht man zumindest momentan über die wirklich hochaltrigen, multimorbiden mit begrenzter Lebenserwartung. Und da stellt sich die Frage, in dieser Population, dieser umschriebenen Population, tun wir denen wirklich was Gutes, wenn wir hier zur Dialyse raten. Da gibt es mittlerweile auch ganz gute, noch sind es nur Beobachtungsdaten, aber ordentlich erhoben. Und die RCT soll bald kommen, die eben zeigen, dass die Patienten, wenn sie die Dialyse wählen, häufig weniger Zeit zu Hause haben und der zeitliche Überlebensgewinn minimal ist, muss man sagen. Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man, und das viel eingangs schon, dass es eine individualisierte Entscheidung bleiben sollte und dass man klar kommuniziert, dass es mehrere Optionen gibt. Es geht ja nicht darum, auf jeden Fall Dialyse ja oder auf jeden Fall Dialyse nein, sondern dass man in Ruhe, und die Zeit sollte man eben haben, ja, in Ruhe überlegt, was ist in diesem individuellen Fall das Beste und was will denn der Patient oder die Patientin.
Absolut wichtiges Thema, glaube ich. Und das ist ja auch nachvollziehbar, dass Menschen, die eben einen begrenzten zeitlichen Horizont vor sich haben. Es geht ja auch in vielen anderen Krankheitsbildern auch so. Wir sehen das auch bei ganz vielen schwerherzkranken Leuten und so, ja, die dann mehr Lebenszeit in der Klinik verbringen, als sie am Ende wirklich noch zu Hause sein können. Und so ein ähnliches Szenario droht natürlich unter Umständen auch an der Dialyse. Trotzdem fällt es Menschen immer wieder extrem schwer, ist mein Gefühl, auch wenn sie sich schon vorab bewusst entschieden haben, dass sie Dialyse nicht wollen, weil sie dann doch aus Zwängen der Klinik zum Teil, weil es jetzt irgendwie schlecht geht, weil man auch Verantwortung übertragen möchte. Das hat ja auch was mit dem sozialen Umfeld zu tun. Das ist ja auch eine hohe Verantwortung, die ins soziale Umfeld dann reingetragen wird. Ja, also das, glaube ich, muss man sich auch immer ganz klar wissen, das sind Angehörige oft da, die sozusagen den Weg ja mitgehen müssen. Und das ist nochmal viel schwerer, glaube ich, als von uns, von der professionellen Seite, den Weg zu gehen oder zu bahnen. Und auch die hausärztliche Seite muss natürlich da mitziehen. Also ist schon ein komplexes Gebilde, aber du hast natürlich da vollkommen recht, dass man diese Optionen den Menschen letztlich aufzeigen muss und dass es da, dass man das nicht in einem Gesprächstermin entscheiden kann. Das ist, glaube ich, auch völlig klar. Und ich glaube, alles, was wir heute so ein bisschen jetzt schon besprochen haben, zeigt auch, dass wir für diese älteren Menschen eigentlich mehr Zeitrahmen zur Verfügung haben müssten, als wir de facto wirklich vom System zur Verfügung gestellt bekommen. Ja, ich meine, es gibt eine gewisse Altersabstufung schon, auch in Vergütungssystematiken, und darum geht es ja dann ganz oft, wie viel Zeit kann man für eine Leistung in Anspruch nehmen oder überhaupt reservieren in der Systematik, wissend, dass da nochmal so und so viele andere Menschen auch da sind, die den ähnlichen Bedarf haben und ähnliche Dinge beredet haben wollen. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, der man sich da stellen muss und die durchaus komplex ist und uns in den nächsten Jahren aber weiter begleiten wird, weil natürlich auch durch die Medikamente, die wir haben, Progressionshemmung mit SGLT2-Hemmern und so weiter, der Nierenfunktionsverlust ja nicht auf Null heruntergeht, sondern er wird gebremst und es wird irgendwie dazu führen, dass Menschen in höherem Alter dann mit uns in Kontakt kommen und die Themen aber ähnliche sind.
Ja, also stimme ich vollkommen zu, und Zeit ist natürlich wie so häufig der limitierende Faktor, denn die Gespräche brauchen Zeit. Das ist so, und häufig ist es nicht mit einem getan. Erstaunlich finde ich nur, vielleicht abschließend, erstaunlich finde ich tatsächlich, dass das Bewusstsein dafür, dass diese Patienten eine tatsächlich sehr limitierte Lebenserwartung haben, nicht artikuliert wird und auch bei vielen dieser Patienten selbst gar nicht wahrgenommen wird. Und das ist ein großer Unterschied zu onkologischen Patienten, die sich auch ganz anders selber einschätzen.
Ja.
gibt es auch schöne Daten, die diesen Unterschied zeigen. Ja, vielleicht erklären wir es nicht gut genug oder ich weiß es nicht, woran es liegt. Das Feld der Onkologie ist einfach so negativ besetzt, das verstehen alle. Also da haben wir, glaube ich, auch noch was zu tun.
Ich glaube schon, dass das so ist. Entschuldige, das hat, glaube ich, grundsätzlich mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu tun, in gewisser Weise. Ja, es gibt so ein paar Buzzwords, ja, Herz und Krebs und so, ne? Aber sag mal, dass genauso viele Menschen in Deutschland an Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben wie an Krebserkrankungen, das ja. geht immer wieder unter. Und während man eifrig Krebsvorsorge macht, ja, macht man kein Risikofaktorenmanagement in der Bevölkerung für die Verhinderung von Herz-Kreislauf-Komplikationen. Ja. Das sind genau diese Widersprüche, die da sind. Und es hat mit dem wahrscheinlich, was du sagst, zu tun, dass eben halt wahrscheinlich Krebserkrankungen als Schicksal so negativ konnotiert werden. Und das Schlägle ist halt das Schlägle. Ja. Das ist halt so. Das ist ja. halt was Kleines. Ne?
Ja, ich finde auch, die Ressourcen, die man dann braucht, diesen Weg mitzugehen, an die muss man erstmal rankommen. Genau, wenn jemand eine palliative Situation zwecks des Krebsleidens hat, dann sind die Bahnen, also dann ist der Weg geebnet. Wenn ich meiner Patientin erzähle, kein Problem, wir gehen den konservativen Weg, alles in Ordnung, aber wir müssen uns drum kümmern, wenn sie jetzt vermehrt pflegebedürftig in den nächsten Wochen werden, wenn sie Luftnot bekommen, was machen wir da alles, dann ist den Patientinnen nicht, also oftmals nicht bewusst, genau, dass man an dieser Erkrankung dann über Wochen oder Monate versterben kann oder einen Pflegebedarf hat oder einen Unterstützungsbedarf hat. Ja, ich denke, da müssen wir noch viel tun, um halt auch viel zu erleichtern und Leiden zu mindern und den Weg gut mit den Patientinnen bestreiten zu können.
Ja, genau. Und das muss auch vergütet werden. Also ich glaube, da muss man ganz, ganz offen und ehrlich drüber sprechen. Ne? Das, es macht auch Arbeit. Es ist, glaube ich, augenscheinlich so, dass, dass ein Patient, der den konservativen Pfad wählt, aufwendiger ist als der Patient, der dreimal die Woche zur Dialyse kommt. Also en gros gibt es auch Ausnahmen, wie immer. Aber ich glaube, es ist zumindest zu Beginn, wenn es keinen vorgefertigten Patientenpfad, wie es immer so schön heißt, gibt und kein bestehendes Netzwerk. Ja. Ja, das mag jetzt in einer großen Praxis wie Villingen-Schwenningen wahrscheinlich noch ganz gut funktionieren. Ihr seid sehr, sehr groß, ihr habt ein großes Netzwerk, in einer Stadt wie Berlin wahrscheinlich auch, da gibt es ein großes Palliativnetzwerk, aber das ist nicht überall der Fall. Und da brauchst Bereitschaft und viel Einsatzbereitschaft und Engagement, aber auch einfach die Kapazitäten. Ne?
Das ist ganz sicher ein wichtiges Themen, ein wichtiger Themenpunkt und da braucht es sicherlich auch Ideen über neue Strukturen, die man da rein entwickeln kann. Ja. Und klar, das, was du sagst, ist natürlich so, dass ich Patienten an der Dialyse, dass sich das in dem Sinne verändert, weil doch ein größerer pflegerischer Anteil vorhanden ist. Durch die Schwestern, MFAs, die da sind, die natürlich auch über einen längeren Zeitraum Krankenbeobachtung und Betreuung betreiben. Das ist natürlich in einer Sprechstunde, die einen streng umrissenen Rahmen hat, wo auch kein, also da sitzt halt eine Ärztin und dann sitzt da gegenüber Patientin und Angehörige. Aber da ist niemand zwischendrinnen und diese Strukturen muss man, glaube ich, neu denken. Da kommt wieder so mein Lieblingsthema Physician Assistants und so weiter. Also Personen, die schon eine fortgeschrittene Ausbildung haben, es kann auch irgendeine spezialisierte Nurse natürlich sein, aber die in diesen Themenbereich reingehen und eben diesen Bedarf abfangen. Und das muss man aber im System auch abbilden, um den Menschen am Ende gerecht zu werden. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt.
Dem, glaube ich, können wir heute vorerst mal nichts mehr hinzufügen. Ich denke, das Thema kann man natürlich und wird man auch noch weiter diskutieren und voranbringen. Aber erstmal, Ecke, vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Viele neue, ja, oder teilweise neue Sichtweisen, wie du sagst, ist immer wichtig, zu gucken, was man Neues mit reinbringen kann. Ich glaube, den ZuhörerInnen hat es auch gut gefallen. Und dann würde ich mal sagen, bis bald und nochmal danke.
Sehr, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht. Danke.
Danke, Elke.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.